Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu positiver Führung, Positive Leadership und positiver Psychologie. Für diese Episode habe ich Ricarda Rehwald getroffen, Professor Dr. Ricarda Rehwald. Sie ist, ja was ist sie? Sagen wir mal so, sie arbeitet als Professorin, als Glücksforscherin, als Trainerin, als Coachin. Mehr Glück in der Arbeit möglich machen, so würde ich beschreiben, was im Kern ihre Mission ist. Aber sie ist und sie kann noch viel mehr. Sie hat auch schon in ganz unterschiedlichen Berufswelten gearbeitet. Sie war Balletttänzerin und dann hat sie als Tischlerin eine Lehre gemacht, Schreinerin, wie wir hier im Süden sagen würden. Sie hat also ausprobiert, an wie vielen unterschiedlichen Orten man das Glück im Job suchen und finden, ertanzen und erschnitzen kann vielleicht auch und hobeln kann und leimen kann. Ob sie es gefunden hat dabei, das werdet ihr gleich hören im Interview mit ihr. Um diese Themen dreht sich die aktuelle Folge von Positiv Führen. Was hat das Glück zu tun oder nicht zu tun mit karamellisierten Ananas, die einem in den Mund fliegen? Wieso ist berufliches Glück überhaupt wichtig? Für einen selbst, für das Team, für die Organisation, für die Kundschaft? Und was kannst du als Führungskraft tun für mehr Glück im Job? Was kannst du dazu beitragen? Als Balletttänzerin auf der Bühne, was war der glücklichste Moment in diesem deinem Berufsleben?
Oh, ich glaube immer, wenn es fertig war hinterher, das Feiern. Auf der Bühne stehen selber habe ich immer gar nicht so gemocht. Ich hatte immer so eine Angst, dass ich die Schritte vergesse. Aber hinterher, wenn es dann geschafft war und der Applaus war und alle sich gefreut haben und man dann zusammengesessen hat, ja auch so völlig überschminkt, wie man da ist auf der Bühne und diese Anspannung abgefallen ist und der Abend gut gelaufen war und man so gemeinsam zusammengesessen hat, sich gefeiert hat, das war, glaube ich, immer das Schönste.
Dann als Schreinerin, ich glaube, ihr sagt Tischlerin.
Ja.
Was war da Glück in diesem Berufsleben, was du hattest?
Ich glaube, da war auf jeden Fall ein Moment, als mein Meister irgendwann zu mir kam und mir meine erste eigene große Küche übertragen hat. Ich glaube, im zweiten Lehrjahr, die ich bauen sollte. Und da war ich sehr, sehr geehrt und sehr überrascht, dass er mir so ein großes, komplexes Projekt zutraut. Und das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, ja.
Als Professorin für Glückswissenschaft, sage ich jetzt mal, ja, Frau Professor Dr. Rehwald, was macht dich da glücklich in deinem jetzigen Tun?
Was mir am meisten Spaß macht, ist, wenn die Studierenden strahlen und das machen die immer, wenn ich deren Probleme löse. Und das ist in der Regel, wie schreibe ich eine Bachelorarbeit, wie schreibe ich eine Hausarbeit, wie geht dieses wissenschaftliche Arbeiten? Und dafür kommen die sehr gerne zu mir in meine Kurse, weil ich Hausarbeitskurse habe. Und dann sind die immer so happy, wenn sie es dann so endlich verstanden haben, wie das jetzt geht und wie man es machen soll. Und ich glaube, ich habe da so einen ganz guten Weg, das in Stammtischdeutsch zu erklären, dass man da irgendwie sich so reinfummelt und auch, dass manche Sachen nicht überflüssig oder falsch sind, sondern einfach immer ein Weg, den muss man so gehen. Dann hat man es erstmal, muss man es löschen, klar, aber ohne den geht's nicht und dann sehe ich immer, dass die so strahlen, auch über diesen guten Kontakt irgendwie, den es gibt. Ja.
Was ist der rote Faden? Vielleicht ist es auch ein grüner Faden oder ein Schweinchenrosa, ein Glücksschweinchenrosa Faden von Glückserleben in diesen drei unterschiedlichen beruflichen Welten.
Für mich persönlich ist es auf jeden Fall immer dieser Moment, wenn die Dinge trotzdem gehen. Also wenn irgendwas schwierig oder unlösbar erscheint und es dann trotzdem irgendwie möglich war und man oder ich mich dann irgendwie so dieses Stück gestreckt habe und es dann überraschenderweise eben doch ging.
Also nicht dieses Glück von unterm Baum liegen und dann fallen einem die karamellisierten Ananas irgendwie in den Mund, sondern ein Glück, was mit Widerstand überwinden, was mit Aufwand zu tun hat?
Ja, und das sagen auch andere Leute so. Ich habe ja viele Leute zu diesem Thema befragt und es ist schon dieses, also Glück ist eher was, was aktiv verstanden wird. Das sag gar nicht jetzt nur ich, obwohl ich jetzt, du hast mich ja über mich gefragt, genau solche Beispiele auch erzählt habe, sondern das ist so, wenn so ein bisschen vielleicht die eigenen Erwartungen an sich selber auch übertroffen hat oder wenn irgendwas gelingt, was schwierig erschien und das Gefühl, was dann entsteht, das ist eben Glück und dieses, was du meinst, irgendwo liegen und dann fallen karamellisierte Ananas im Mund, das ist was, was Leute eher als Zufriedenheit beschreiben.
Ich kenne diesen Moment ja total selten, dass mir karamellisierte Ananas in den Mund fällt. Leider. Weiß nicht, was ich da falsch mache. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit?
Nach meinem Forschungsstand ist der Unterschied vor allen Dingen, dass Glück etwas sehr Aktives ist. Das haben wir jetzt gerade schon gesagt, während Zufriedenheit auch passiv zu erreichen ist. Also zum Beispiel, wenn man auf der Couch liegt und Netflixt. Ja, da kann man so ganz zufrieden und entspannt und gechillt sein. Aber glücklich macht das nicht, sondern Glück ist irgendwie, da hat man was getan. Wenn man Leute fragt nach glücklichen Momenten, dann erzählen sie in der Regel etwas, wo sie irgendwie aktiv waren. Sind sie auf den Berg gestiegen? Haben sie irgendwie Sport gemacht? Haben sie irgendwas Verrücktes erreicht? Oder und was sie dann meistens auch nicht brauchen, ist zum Beispiel, dass das jemand sieht. Sondern dass sie so für sich einfach machen können. Ja, dass es so ein Moment ist, wo man der... Also in der Psychologie sagen wir, intrinsisch motiviert ist sozusagen, also wo es gar nicht darauf ankommt, dass jetzt jemand kommt und dir auf die Schulter klopft und sagt, oh, Christian, das hast du aber fein gemacht. Ja.
Likes vergibt.
Oder Likes, genau, sondern wo es einfach nur für dich gut ist, sozusagen. Das ist noch ein Unterschied, dass es so ein bisschen über Erwartungen hinaus ist. Also Zufriedenheit ist was so ziemlich genau mit Erwartungen zusammenpasst. Wo man so ein Häkchen machen kann, ja, Häkchen, Häkchen, Häkchen. Und Glück geht immer so ein ganz klein bisschen drüber hinaus.
Glück in Unternehmen fördern, Glück in Organisationen fördern, wozu überhaupt?
Ja, das ist eine super schöne Frage. Die habe ich mir auch gestellt, tatsächlich im Forschungsprojekt oder Prozess, weil ich dann so dachte, eigentlich ist doch eine super Sache, warum machen die das nicht alle schon? Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht ist wirtschaftlich nicht relevant, ja, also vielleicht bringt das einfach keine Euros. Und warum soll ich mich dann als Unternehmer darum kümmern? Tatsächlich ist es aber so, dass wir aus der Forschung wissen und das wirklich breit erforscht. Also es ist alles, was ich jetzt erzähle, das ist was, wo wir immer so in der Wissenschaft sagen, das ist ausgeforscht, da weiß man einfach schon alles drüber. Da gibt es eigentlich wirklich keine wirklichen Fragen mehr in dem Bereich. Warum es sich lohnt, ist zum einen, werden Menschen kreativer und auch innovativer in ihrem Arbeitsverhalten, was bedeutsam ist, um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein, weil wir wissen ja alle, dass die Dynamik jetzt auf dem Markt sehr, sehr hoch ist und außerdem international. Und wenn da die Innovativität nicht stimmt, dann ist man auch einfach schnell wieder weg vom Fenster. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass die Menschen, wenn sie glücklich sind bei der Arbeit, und das ist ja auch total logisch, sich eher an dieses Unternehmen binden, auch emotional. Also weil wenn ich da glücklich bin, warum soll ich dann weggehen? Was wir so affektives Commitment nennen. Und die Fluktuation ist ja für viele Unternehmen auch ein großer Kostenfaktor, weil es nicht nur wahnsinnig aufwendig ist, Leute neu zu gewinnen, bis hin zu richtig schwierig aktuell in vielen Branchen, sondern weil damit ja auch Wissen geht und es geht in der Regel zur Konkurrenz. Also da, wenn man so ein bisschen Fluktuationen reduzieren kann, also Fluktuation ist schon auch in einem gewissen Maß gut, aber wenn sie sozusagen in einem Rahmen bleibt, dann ist das bedeutsam und ein wirtschaftlich ganz wichtiger Faktor für Unternehmen. Ein anderer ist, dass die Menschen, haben wir ja gerade vorhin schon so ein bisschen rausgehört, eigentlich anders motiviert sind. Ne? Also wenn ich irgendwie Mitarbeitende habe, die jetzt rein extrinsisch motiviert sind, also aufgrund äußerer Faktoren.
Strafen, Deadlines, Boni,
genau.
Gehalt.
Genau, vor allen Dingen halt irgendwie so eine Möhre, ne? Wo man die hinhängt und dann läuft der Esel der Möhre nach. Also eben Gehalt, Boni, irgendwie solche Sachen. Und das mögen Menschen eigentlich nicht, weil die wissen schon, dass das eine Möhre ist. Und deswegen gibt es ja auch manchmal so dieses Schmerzensgeld oder irgendwie so Begriffe. Und tatsächlich ist auch so, dass Menschen sich viel zu schnell daran gewöhnen, an Gehaltserhöhungen oder Bonuszahlungen. Und das dann gar kein Glück mehr auslöst. Ja, also es macht zu kurz, da haben sie sich dran gewöhnt, das hält so ungefähr 3 Monate, dann müsste man wieder einen draufsetzen. Das ist ja nicht wirtschaftlich. Und es hat auch so wenig mit der Arbeitsaufgabe selber zu tun. Also wenn die Mitarbeitenden intrinsisch motiviert sind, also tatsächlich wegen der Arbeit zur Arbeit gehen und nicht des Geldes wegen, dann ist das auch ganz bedeutsam.
Also glückliche Kühe geben mehr Milch und du hilfst mit deiner Forschung und deren Anwendung, dass besser gemolken werden kann.
Ja, die Analogie mag ich jetzt nicht so wegen der Milchkühe. Es stimmt am Ende so, wie du es sagst, ja. Die Menschen arbeiten einfach besser, sie sind auch gesünder, sie machen es einfach irgendwie ein bisschen lieber. Und es ist ja auch oft so ein bisschen die Frage von, wie führe ich jetzt eigentlich, was will ich über Führung wissen oder was würde ich so gerne, wie meine Mitarbeitenden drauf sind oder mich wahrnehmen. Und eigentlich will man ja auch als Führungskraft immer so erreichen, dass die Mitarbeitenden das total gut machen, was sie machen, total leistungswillig und fähig sind und es dabei auch noch mögen und positiv darüber berichten. Ja. Und das ist tatsächlich, was passiert, wenn die Leute halt glücklich sind bei der Arbeit. Dann machen die genau das.
Jetzt soll ich als Führungskraft meine Ziele erfüllen. Jetzt soll ich dafür sorgen, dass die Stellen besetzt sind. Jetzt soll ich dafür sorgen, dass die Kunden irgendwie zufrieden sind und das kriegen, was sie brauchen. Jetzt sagt die Rehwald, und ich soll auch noch als Führungskraft dafür sorgen, dass meine Mitarbeiterinnen glücklich sind. Ist das nicht maximale Überforderung?
Vielleicht, aber da sagt ja der Thiele auch, man soll positiv Leadership machen. Und da sind wir ja wieder an der gleichen Stelle. Tatsächlich sagen die es manchmal, ja, wann soll ich denn das jetzt noch machen? Und das ist vielleicht auch ein Punkt, aber ich meine, am Ende hat ja Führung damit zu tun, dass man sich mit Menschen beschäftigt und irgendwie Rahmenbedingungen und Strukturen schafft, damit die ihre Arbeit gut und optimal machen können. Und genau darum geht's auch nur. Man soll die ja nicht, keine Ahnung, denen jeden Tag Blumen schenken und irgendwie einen Klassenclown machen. Das ist ja damit... Nee, das wirst du ja bestimmt auch immer mal gefragt. Ja, wie ist jetzt positiv Leadership? Bin ich immer der Klassenclown oder was? Nee, so funktioniert es ja eben nicht. Also am Ende ist das ja genau Führungsaufgabe. Genau das.
Und dieser Begriff Glück, ist der nicht so ein bisschen parfümiert und klingt für viele vielleicht zu sehr nach Glückstee, Glückskeksen, Glückscreme und irgendwie so soft, weich, wolkig, rosarot, pink, Glitzer, Einhorn, um in einem Organisations-Unternehmenskontext irgendwie für voll genommen zu werden?
Ja, das höre ich auch schon manchmal, aber tatsächlich ist es eigentlich so, also wenn man von wolkig, warm, wattig und weich spricht, dann ist das eher die Zufriedenheit, die so ist, weil die macht es halt, dass man sich so ein bisschen, ich sag mal, einrichtet, gut zurücklehnt und dann sich auch nicht mehr bewegen möchte. Ja? Und Glück ist eben sehr dynamisch und es ist anders, als halt oft geglaubt wird, nicht wattig, weich und wenig greifbar, sondern eigentlich ganz klar messbar und auch über Faktoren ganz einfach zu steuern. Und außerdem sehen wir, dieses Zufriedenheitskonzept ist ja uralt, ja? Das ist ja von 1900. Und wenn die Zufriedenheit jetzt das Maß der Dinge wäre, dann hätten wir ja auch so aktuelle Probleme nicht, die wir haben, ne? Also so, dass die Menschen irgendwie psychische Belastungen haben oder so, dann könnte man das ja damit ausgleichen. Kann man ja aber offensichtlich nicht, weil das sehen wir ja, das steigt an. Also braucht es obviously, wie meine Kinder sagen würden, ein neues Konzept, was irgendwie ein bisschen anders und zeitgemäß ist. Und das wäre dann eben das Glück. Und einen noch dazu. Tatsächlich ist es ja so, dass als ich angefangen habe zu forschen, mich auch viele beschlipste Menschen so ein bisschen lächelnd gefragt haben, ja, sagen Sie mal, Frau Rehwald, und kann man damit denn jetzt Geld verdienen? Oder bringt das irgendwie was? Also ist das was, was irgendwie, ich sag mal, so eine Wirtschaftstauglichkeit hat? Und da erlebe ich aber, das hat total nachgelassen. Also irgendwie.
Seit wann? Warum?
Da kann ich auch nur orakeln. Ich würde sagen, richtig nachgelassen hat das so in den letzten 2 Jahren, dass es immer weniger wird, dass da irgendwie jemand lächelt oder so ein bisschen Witz macht von oben herab oder so. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich so viel verändert hat, auch durch die Pandemie, dass es so viele Herausforderungen gibt, wo einfach angekommen ist, dass Leute das mit bisherigen Konzepten einfach nicht mehr bewältigt kriegen und da eine ganz andere Offenheit für neue Konzepte entstanden ist.
Weil das Unglück groß genug ist, dass man das Glück sucht, sehnsüchtig, erhofft, attraktiv findet.
Ja, und ich glaube, weil auch klar geworden ist, dass Arbeit sich verändert hat. Die Art, wie gearbeitet wird, die Art, was Menschen bei der Arbeit suchen und wollen. Und das ist angekommen jetzt in den Köpfen auch von den oberen Führungsetagen.
Von den Beschlipsten.
Genau, von den Beschlipsten.
wie immer in meinem Podcast, auch in dieser Episode, immer mal wieder Gedanken, Ideen, Anmerkungen, die mir vor, während oder nach dem Gespräch gekommen sind. Ja, und die Frage, die wir hier gerade diskutiert haben, die erlebe ich als total wesentlich. Da spüre ich in vielen Organisationen ein echtes Interesse, einen echten Wunsch danach, dass es den Leuten, die dort arbeiten, gut geht und dass Arbeit und Führung dazu einen Beitrag leisten kann und soll. Also gerade in den Zeiten dieser vielen Krisen, Kriege, Katastrophen, das Top-Management will das, die HR-Abteilung will das, dass es den Leuten gut geht. Aber dann stellt sich die Frage, dass die Leute, die wirklich die Arbeit on the ground machen, also die am Kunden arbeiten, den optimal bedienen wollen, die in der Logistik arbeiten, die am Patienten oder die den Fachkräftemangel einfach erleben und aushalten müssen. Da stellt sich die Frage, wie soll ich denn so ganz große Ziele wie das Glück, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zusammenbringen mit den Zielen, die man als Firma halt so hat. Wachstum, Umsatz, Gewinn, Innovation und so weiter und so fort. Ja, wie geht's dir mit diesen Fragen? Vielleicht kennst du die ja und vielleicht fühlst du dich ja beim Hören genau auch in dieser Klemme und spürst das Gefühl, was du oft hast, wenn du diese Herausforderungen in deinem Arbeitsalltag auch erlebst. Ja, und eine Erfahrung, ein Gedanke, den ich dir da mitgeben kann aus meinen mittlerweile 15 Jahren Coaching und Training. Gerade wenn ihr in der Mitte im Management oder im täglichen Doing arbeitet, diese ganz großen Entscheidungen, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ist uns wichtig. Die müssen von oben kommen. Die müssen von oben gelebt werden. Das Top-Management muss damit an Bord sein. Das darf nicht nur Worthülsen und schönes Blabla auf irgendwelchen Websites sein. Das darf auch nicht bloß ein Seminar sein oder ein Teambuilding für x Leute und man denkt, jetzt passt alles. Eine gute Kultur im Unternehmen, die muss auf allen Ebenen gelebt werden und vor allem von oben. Das zeigen auch Daten aus wissenschaftlichen Studien. Wenn du also für dich selbst was tust, für dein Glück, für das Wohlbefinden der Leute in deinem Umfeld, deine Mitarbeitenden, natürlich ist das super. Das macht auf jeden Fall die Arbeit für dich und für euch leichter, besser, kreativer und wahrscheinlich auch erfolgreicher. Du musst aber auch dir klar sein, dass wenn deine Chefs das noch nicht selber leben und wenn sie nicht wirklich da dran bleiben, vielleicht kannst du sie dran erinnern, an Bord holen und dir auch bewusst machen, was die Grenzen deines Einflusses sind. Und vielleicht helfen dabei ja auch so Argumente, wie sie die Ricarda vorgebracht hat. Es bringt messbar was fürs Unternehmen, für Wachstum, Umsatz, Gewinn, Innovation und so weiter, wenn wir uns auch damit beschäftigen, wie geht's eigentlich unseren Leuten. In meinem Gespräch mit Ricarda geht's jetzt auch nach ganz oben zu einem Nobelpreisträger, der inzwischen leider verstorben ist, und ganz nach unten. Wie schaut nämlich Führung aus, die Mitarbeitende maximal und garantiert unglücklich machen kann? Daniel Kahnemann, der immerhin einen Nobelpreis bekommen hat, hat mal gesagt, aus seiner Sicht ist es eigentlich wichtiger, das Unglück zu mindern, kleiner zu machen, als das Glück zu vermehren. Was sagt Professor Dr. Rewald dazu?
Ich würde sagen, es ist eigentlich gut, an beiden Stellen zu schrauben. Also ich sage immer, nicht für Glück, aber für Verhaltensweisen, also zum Beispiel positive Verhaltensweisen oder glücksförderliche Verhaltensweisen, dass das sinnvoll ist, die zu maximieren, weil was da passiert ist, dass man ja automatisch weniger Verhaltensweisen zeigen kann, die eigentlich Unglück fördern. Und warum ist das so? Weil der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Ich kann nur ein gewisses Repertoire an Verhaltensweisen in diese Zeit pressen. Wenn ich mehr von dem einen mache, mache ich automatisch weniger von dem anderen. Und dann haben wir auch einen ressourcenorientierten Blick da drauf und sozusagen weniger dieses Defizitorientierte, was ja dann auch wäre, also Unglück wegmachen, dann müsste ich mich halt die ganze Zeit auf Unglück konzentrieren. Das ist ja, wie wir aus der Psychologie wissen, per se nicht so günstig. Also ist doch der andere Weg eigentlich der bessere. Tatsächlich werden aber Emotionen, also positive und negative Emotionen in der Psychologie ja auch auf zwei Dimensionen erfasst. Also das ist ja gar nicht eine Dimension. Es besteht ja auch die Möglichkeit zum Beispiel gleichzeitig mehr positive und mehr negative Emotionen zu haben. Und da an beiden Stellschrauben unterwegs zu sein, ist, glaube ich, ein guter Weg.
Für mich stellt sich bei diesem Zitat, bei diesem Spruch auch so die Frage nach dem Verhältnis zwischen Verhalten und Verhältnissen. Und wenn die Verhältnisse halt sehr unglücklich machend sind, dann ist natürlich schon die Frage, ob ich jetzt mit irgendwelchen Verhaltenstipps, Verhaltensinterventionen dafür sorge, dass sich die Leute im schlimmsten Fall noch mehr überfordern, statt dass man mal an den eigentlichen Schrauben dreht, was Arbeitszeiten, ein Gehalt in dem Sinne von, damit kann ich meine Kinder auch aufs Schullandheim schicken oder eben nicht, ausmacht.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin gerade erst dabei, eine Publikation zu schreiben, wo wir uns mit dem Feel-Good-Management beschäftigt haben. Das ist ja, obwohl es ein englischer Begriff ist, offensichtlich so ein deutsches Konzept. Das gibt's gar nicht so verbreitet. Und haben uns die Frage gestellt, okay, bringt das jetzt eigentlich was oder zahlt das auf Zufriedenheit oder Glück ein? Oder, wie ich immer so sage, kleben die da Strasssteine auf Scheißhaufen? Ja, so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Also bringt's das dann, wenn irgendwie ein Team-Event organisiert wird, wenn es eigentlich an einer anderen Stelle hängt und worauf können die eigentlich Einfluss nehmen? Und da kommt man schon so ein bisschen dahin, dass es eben so ist, dass es halt natürlich wichtig ist, sich darum zu kümmern, wie Klima ist oder Bedingungen oder Events zu machen, die eigentlichen Sachen, aber wie Strukturen oder so etwas dann weniger angefasst werden aus diesem Bereich. Und ich finde, wir sind dabei so ein bisschen dann ja auch bei einem Thema, was so uns verbündet, also dieses Thema Führung. Weil Führung hat ja sozusagen nicht nur die Aufgabe, Verhalten zu steuern, sondern eben auch Verhältnisse zu schaffen in einem Team. Und da hat die Führung so eine Schlüsselposition, weil ich kann also für meine Mitarbeitenden A dafür sorgen, dass sie Rahmenbedingungen haben, in denen Arbeit leicht geht.
Zum Beispiel?
Das wäre zum Beispiel, wenn ich meine Mitarbeitenden stärkenorientiert einsetze, also wenn ich irgendwie gucke, okay, was passt eigentlich zu dem und was passt auch zu dem Lebensabschnitt, wo der gerade ist. Ja, das ist ein guter Weg zu gucken, irgendwie auch, wie Menschen arbeiten, weil das Thema Homeoffice, das ist ja so total ausgenudelt, aber da ist ganz viel drin. Also wir haben eine Befragung gemacht Anfang letzten Jahres, eine repräsentative, wo wir die Menschen auch gefragt haben, was macht dich denn eigentlich so am meisten unglücklich? Also was ist so der größte Störfaktor, der dir sozusagen auf dem Herzen liegt? Und das war eine offene Frage. Da konnte man reinschreiben, was immer man wollte. Wir haben da gar nichts vorgegeben. Und tatsächlich waren ungefähr 70% aller Antworten drehten sich um das Thema Arbeitszeit. Und da war ganz vorrangig dieser Bereich, okay, ich weiß nicht, wann ich eingesetzt werde, das stresst mich. Ich habe ganz viele Überstunden, das stresst mich. Ich muss irgendwie auf Abruf sein. Also ich kann sozusagen selber meine Zeit nicht planen. Da ging es gar nicht auch nur um viel und wenig, sondern um Planbarkeit. Ja, auch im Schichtdienst ist es vor allen Dingen Planbarkeit. Also weiß ich, wann ich welche Schichten habe, kann ich mich darauf einstellen? Hat das einen Rhythmus, an den ich sozusagen auch mein Leben, meine Familie mit anpassen kann? Und dafür kann ich als Führungskraft natürlich sorgen, wie ich das abstimme mit meinem Team.
Was sind denn die wichtigsten Faktoren, um als Führungskraft meine Teammitglieder möglichst unglücklich zu machen, wenn ich mir das vornehme? An welchen Stellschrauben kann ich drehen?
Dann würde ich den Mitarbeitenden sehr viel Verantwortung geben, aber gar keinen Handlungsspielraum. Dann können wir beobachten, wie sie Bluthochdruck bekommen und Herzerkrankungen zum Beispiel. Das wird dann automatisch passieren. Also wenn sie verantwortlich für etwas sind, was sie nicht steuern können. Ich würde ihnen permanent wechselnde Aufgaben geben mit permanent wechselnden Zielen, sodass sie auch hinreichend verwirrt sind und eigentlich niemals irgendwo ankommen und keine Erfolgserlebnisse haben. Und sie dazu sehr direktiv führen und negativ befeedbacken. Am besten von oben herab.
Und wenn ich sie möglichst glücklich machen will, mache ich dann einfach nur möglichst wenig von all dem oder mache ich dann zusätzlich oder ganz andere Dinge?
Wenn ich sie glücklich machen will, habe ich eine ganz andere Haltung. Dann interessiere ich mich tatsächlich für meine Mitarbeitenden als Mensch. Also ich finde, immer eine Führungskraft sollte sich tatsächlich für Menschen interessieren und nicht eigentlich rein sozusagen nur für die Aufgabe. Dann gucke ich, wie ich die so einsetzen kann, dass sie selber Erfolgserlebnisse haben, strahlen und wachsen dabei. Also das, dann finde ich, ist die Aufgabe eine Wachstumsaufgabe. Und zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand kriegt mehr Verantwortung, dann weiß ich auch, der muss auch mehr Handlungsspielraum, mehr Entscheidungsspielraum bekommen. Sonst baut das eben Druck auf. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich würde vor allen Dingen viel mit den Mitarbeitenden immer sprechen, weil die wissen schon selber ganz gut, was sie wollen und was sie können. Und das ist, was ich oft erlebe, wo Führungskräfte gar nicht drauf kommen, dass man die Leute schon ernsthaft einfach fragen kann, was die so machen wollen. Und dann kriegt man auch eine Antwort.
Wie finde ich denn Führungskräfte, die die Mitarbeitenden glücklicher machen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Kernhürde, die man in der Praxis immer sehen kann. Führungskräfte wären ja oft Führungskräfte, weil sie fachlich mal sehr gut waren, also weil sie irgendwie ein Experte für irgendetwas sind. Und dann werden sie dann eben, weiß ich nicht, wenn man Marketing-Spezialist war, sich da gut profiliert hat, dann ist man irgendwann Leiter der Marketingabteilung und irgendwann Chief Commercial Officer oder sowas. Dann war derjenige fachlich gut, okay. Aber was man ja vergessen hat, ist, dass mit jeder steigenden Führungsposition immer weniger fachliche Aufgaben tatsächlich zu machen sind, sondern immer mehr Führungsaufgaben, die immer mehr mit Menschen und sozialen Kompetenzen zu tun haben und mit einem, wie ich schon sagte, ja wirklichen Interesse für Menschen. Und da scheitert es eben oft an dieser Stelle. Das heißt, im umgedrehten Fall, also wieder deine Frage war, wäre es halt sinnvoll, Menschen in Führungspositionen zu bringen, die dann gerne sich viel mit Menschen beschäftigen und für die es auch okay ist, dass sie jetzt nicht mehr fachlich so viel arbeiten. Und ganz strategisch wäre es halt sinnvoll, dass zum Beispiel fachliche Karrieren und Führungskarrieren gleichermaßen honoriert werden und auch fachliche Karrieren haben ja oft ein Ende. Das ist einfach vorbei, dann ist man, weiß ich nicht, Experte für irgendwas. Aber wenn man jetzt sich weiterentwickeln will, dann geht das nur, wenn man Führungsaufgabe übernimmt und eigentlich aus dem Fachlichen rausgeht. Und da ist ja schon ein strukturelles Problem drin.
Gibt es Branchen, gibt es Bereiche oder gibt es Organisationen, die dir einfallen, die das einfach schon richtig gut machen und richtig gut können oder denen es leichter fällt?
Also im IT-Bereich sehe ich, dass es besser gemacht wird. Das ist, weil der Druck da auch sehr hoch ist, weil die Leute müssen nach irgendwo hin entwickelt werden und die machen oft eben einfach gerne IT am Computer und wollen nicht mit Menschen Dinge machen.
Lieber 1 und 0.
Genau, also da wird das schon viel gemacht, einfach weil sie die Leute sonst nicht halten können und weil die Gehälter eh so hoch sind, dass man sie über Gehälter jetzt eigentlich nur noch schlecht dann irgendwie binden kann, sondern eher wegen der Projekte. Da würde ich sagen, wird es auf jeden Fall so gemacht, ja.
Jetzt sagst du ja nicht nur, Glück ist super. Du sagst nicht nur, Glück lohnt sich. Du sagst nicht nur, Glück lässt sich auch irgendwie fördern, sondern du behauptest ja auch noch, Glück in der Organisation lässt sich messen.
Verrückt, oder?
Wie denn bitte?
Ja, dann gehst du so rum und lässt jeden ein Smiley malen. Nee, Quatsch. Wir haben da lange dran gearbeitet, weil wir festgestellt haben, okay, also wenn Unternehmen sich mit dem Thema Glück anfangen zu beschäftigen, dann mögen Unternehmen einfach gerne, dass sie irgendwie Tortendiagramme haben, was darstellen können, dass es irgendwie eine Erfolgsmessung gibt oder auch einen Ist-Zustand erstmal erheben kann, wo stehen wir denn eigentlich, was ist jetzt zu tun. Da habe ich mit meinem Kollegen Timo Kortsch über viele Jahre eine Skala entwickelt, die eben Glück über die drei Faktoren erfasst. Das ist ein ganz einfaches Verfahren. Der Prozess bis dahin zu kommen ist komplex und schwierig, aber das Ergebnis ist sehr ökonomisch und gut anwendbar und da kann jedes Unternehmen sozusagen erstmal gucken, okay, wie glücklich sind meine Mitarbeitenden, wie glücklich ist mein Unternehmen im Verhältnis zu anderen Unternehmen aus einer ähnlichen Branche zum Beispiel und ist irgendwie einer von den Faktoren mehr oder weniger ausgeprägt und wo kann ich jetzt auch einen Hebel ansetzen und dann Maßnahmen ableiten.
Die drei Faktoren sind?
Die drei Faktoren für Glück bei der Arbeit sind Sinn, Empfinden, Selbstverwirklichung und Gemeinschaft.
Wie oft soll ich messen? Täglich, monatlich, wöchentlich, jährlich?
Also auf keinen Fall täglich oder monatlich, weil da entsteht ja so eine Befragungsmüdigkeit. Dann haben die Leute auch gar keine Lust mehr, sondern klicken das einfach nur durch. Das kommt ein bisschen drauf an für einen Anwendungsfall, was man erreichen will. Aber wenn ein guter Ansatzpunkt ist, zum Beispiel zu sagen, man integriert das in die jährlichen Mitarbeitendenbefragungen, da wird ja sowieso alles Mögliche erhoben, da kann man das gut mit integrieren und miterheben, hat dann sozusagen immer so einen Füllstand, den man anschauen kann und kann eben auch überlegen, okay, müssen wir was nachjustieren im nächsten Jahr oder nicht. Und wenn Maßnahmen ausgerollt werden, etwas breiterer Natur in dem Bereich, dann kann man einmal vorher und einmal hinterher messen und gucken, ob da irgendein Effekt zu sehen ist.
Hat die neue Software irgendwie den Vertrieb glücklicher gemacht oder unglücklicher?
Genau.
Warum wollen Unternehmen ihr Glück messen lassen oder genauer gesagt, wozu? Also sagen die, Frau Rehwald, kommen Sie doch mal, wir wollen, dass Sie unser Glück messen, Oder kommen die mit ganz anderen Dingen und du sagst dann, wie wär's denn mal, wenn wir hier eine Glückserhebung machen?
Die kommen meistens nicht mit der Idee, das Glück zu messen, sondern eher mit Sorgen, wie du schon gesagt hast, ne? Also, weiß nicht, Fluktuation ist hoch oder die Motivation ist irgendwie nicht so, wie sie sich das wünschen. Das Engagement der Mitarbeitenden ist nicht mehr, wie sie es brauchen, oder die Arbeitgeberattraktivität ist nicht ausreichend genug, als dass sie genügend neue Leute bekommen, die sie brauchen. Das ist eine große Sorge, die Unternehmen im Moment haben. Und dann sage ich oft, das wäre jetzt schlau, das zu messen, weil dann können wir das sozusagen ein bisschen weniger diffus anfassen, sondern ganz konkret gucken, wo wir einen Hebel haben, jetzt was zu tun, weil mit der breiten Gießkanne irgendwie über alle Faktoren, das ist auch nicht so zielführend. Also es ist ja schon sinnvoll zu sagen, okay, und hier an der Stelle wollen wir jetzt anpacken, und wenn wir dann auch wissen, welche Stelle das ist und wir das auch wirklich gut erhoben haben, dann wissen wir natürlich, haben wir einfach bessere Ausgangslage.
Was mache ich denn dann mit der Messung und was mache ich bitte nicht mit der Messung oder mit den Messergebnissen?
Also was wir auf jeden Fall mal besser nicht machen, ist diese Ergebnisse zu erheben, dann im Intranet zu veröffentlichen und dann nichts zu tun. Das ist ein verbreiteter Klassiker, weil dann verlieren sie das Vertrauen der Mitarbeitenden einfach darin, dass das irgendwie sinnvoll ist, und dann wird bei der nächsten Runde wahrscheinlich auch kaum noch jemand mitmachen. Was sehr sinnvoll ist, ist sozusagen diese Messergebnisse zu publizieren, im Vorfeld darüber sich Gedanken zu machen, okay, was werden wir jetzt daraus ableiten, was wird passieren, was wird bis wann passieren, ein bisschen Mitarbeitenden zu befeedbacken und ihnen auch nochmal eine Chance zu geben, zu sagen, ja, das finde ich jetzt gut oder nicht. Und dann machen, wirklich machen.
Für dich so als Glücksforscherin und auch B-Forscherin, und du sagst ja, vieles ist ausgeforscht, gibt es noch Dinge, wo du sagst, da würde ich mir hoffen, dass wir mehr wissen, dass wir in 10 Jahren noch mehr über das Glück in der Arbeit machen? Was würde dich da glücklicher machen an Forschung, an Studienlage, an Theorie vielleicht auch?
Also mich würde glücklicher machen, wenn man noch mehr darüber wüsste, welche Intervention welche Effekte zeigt und wie man sie genau machen muss. Interventionsforschung ist ziemlich komplex, was die Bedingungen dafür angeht. Davon gibt es nicht so unendlich viel und eben gar nicht so, vor allen Dingen im Bereich der Arbeit. Ja? Also wo man nochmal sagen kann, okay, wenn wir das einführen, dann wird hinterher ganz genau das eintreten, und das haben wir in x Studien gezeigt. Das weiß man bei ein paar Sachen, aber da gibt es natürlich noch sehr viel mehr Möglichkeiten. Das würde mich sehr interessieren.
Sinnempfinden, Selbstverwirklichung, Gemeinschaft als 3 ganz wesentliche Voraussetzungen und Booster von Glück im Job. Was tust du dafür in deiner Führungsrolle für das Erleben von Sinn, das Erleben von Selbstverwirklichung, für die erlebte und gespürte und gefühlte Gemeinschaft? Vielleicht fragst du ja mal einfach dein Team, deine Mitarbeitenden, wie glücklich sie mit diesen 3 Dimensionen sind. Ricarda hat ja einen Fragebogen dazu entwickelt und das kürzlich in einem sehr lesbaren Buch ausgeführt. Der Link zum Buch ist in den Shownotes. Bisschen sperriger Titel, HAVOS, Fragebogen zur Erfassung von Glück bei der Arbeit. HAVOS steht für Happiness at Work Scale, klingt nicht ganz so kompliziert. Das ist das Messinstrument, mit dem Ricarda arbeitet. Ich nutze ja, vor allem wenn es um Führung geht, das Permalead-Modell. Das hat insgesamt 5 Dimensionen. Wer diesen Podcast schon häufiger hört, hat mitbekommen, wie das in immer wieder neuen Episoden auch angesprochen wird, durchdekliniert wird. Ja, und diese Punkte, die Ricarda hier nennt, Sinnempfinden und Gemeinschaft, die sind eigentlich explizit in dem Permalead-Modell enthalten. Sinnempfinden wie M, Meaning, und Gemeinschaft, Relationships, also R. Ja, der 3. Punkt von Ricarda, Selbstverwirklichung, den würde ich den Permalead-Rezepten oder Säulen E wie Engagement, Engagement, also Stärkenorientierung sehen, und in A wie oder A wie Accomplishment, also das Erlebbarmachen von Erfolg und Weiterkommen. In meinem nächsten offenen Positive Leadership Seminar im November in Ohlstadt bei München lernst du, wie du das als Führungskraft auch umsetzen kannst. Infos dazu auch hier in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, und zum Schluss wollte ich natürlich von der Ricarda auch noch wissen, wie glücklich sind denn Glücksforscherinnen? Deine Kinder, was lernen die von dir über Glück?
Dass man es steuern kann und dass es nicht vom Himmel fällt.
Inwiefern hat dich die Glücksforschung glücklicher gemacht?
Ich würde sagen, die hat mich nicht unbedingt glücklicher gemacht, aber reflektierter. Du hattest mich ja auch mal gefragt, ob ich jetzt glücklicher sei als vor meiner Promotion. Darüber musste ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Ich glaube, das kann ich ja gar nicht wissen, ob ich jetzt glücklicher bin als da. Aber ich glaube, dass das Glück, was ich habe, weniger zufällig ist, sondern ich besser und reflektierter dafür sorgen kann, dass es da ist.
Dann sag uns jetzt doch mal deine drei wichtigsten Glückstipps, die jede in jeder Situation für sich nutzen kann. Hast du sowas?
Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber Sachen, die für mich ganz gut funktionieren und die das auch für viele andere Menschen machen, wie wir es auch aus der Forschung wissen, ist auf jeden Fall eine sehr klare Tagesstruktur zu haben, die gut und hintereinander weg abgearbeitet werden kann. Das macht glücklich. Dinge, Erfolge sich vor Augen zu halten und auch nochmal extra zu zelebrieren und nicht einfach ein Häkchen zu machen und weiter. Da habe ich ewig gebraucht, um das zu lernen. Tatsächlich bis zur Professur. Es war das erste Mal, dass ich irgendwas gefeiert habe von meinen Abschlüssen. Das ist eine wichtige Sache, um eben Erfolge auch im Kopf dauerhaft groß zu halten. Das waren jetzt zwei. Und ansonsten, wenn wir so einfach beim ganz Alltäglichen sind, würde ich sagen, also Sport und Bewegung, das bringt schon auch einige Punkte beim Thema Glück. Also für sich selber gut sorgen, dass dieser Körper und der Geist, der einem zur Verfügung gestellt ist, einfach gut geschmiert und gut geölt ist.
Wie sehr gehört mir mein Glück alleine und wie sehr ist mein Glück co-kreiert mit den Menschen, die um mich rum sind?
Ich glaube, in erster Linie gehört jedem sein Glück ganz alleine. Weil das Glück ist eigentlich nicht abhängig davon, von äußeren Umständen. Das ist ja ein bisschen auch eine Betrachtungsfrage manchmal. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass Glück schon was ist, was auch ein Gemeinschaftsevent ist. Also, weiß ich nicht, im Fußballstadion oder bei Hochzeiten oder wo sozusagen, wenn viele Leute auf einem Haufen sind, die zusammen glücklich sind, dann wird das auch mehr, weil die sich gegenseitig anstecken und das sich so potenziert. Insofern ist Glück was, was einem selber gehört, so ein bisschen in der Initialzündung, was man aber ganz doll groß machen kann, wenn man es mit anderen Menschen teilt.
Drei letzte Fragen.
Oha.
Deine wichtigste Stärke?
Hartnäckigkeit, sagt mein Mann.
Was sagst du?
Positivität.
Der größte oder ein ganz großer, wichtiger Erfolg von dir?
Ich würde sagen, großer oder wichtiger Erfolg ist, dass ich ein Thema für mich gefunden habe in meinem Leben, was mich wirklich erfüllt und wo drin ich arbeiten darf.
Wofür möchtest du mal in Erinnerung bleiben?
Für und es geht doch.
Bin ich mir sicher. Vielen Dank. Ja, für mich ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Bei mir ist total viel hängen geblieben. Vielleicht ein bisschen vom Glück, über das wir beide so viel geredet haben. Aber was hast du aus dieser Folge mitgenommen für dich, für die Führung deiner Mitarbeiter, für deine Abteilung, für deine Organisation, für dein persönliches Glück im Job und das der Menschen, für die du verantwortlich bist? Schreib mir gern dazu auf Social Media oder an kontakt@positiv-führen.com per Mail. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gerne liken, adden, sharen, posten, tweeten und so weiter, was man halt so macht. Danke dir, lieber Hadi Röde, für Redaktion und Regie. Danke euch, liebes Ikone-Team, für die Produktion. Danke, liebe Zuhörenden, für euer Dabeisein. Und besonders danke dir, liebe Ricarda. Schön, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben, dass wir uns endlich mal ausgetauscht haben. Und vielleicht fällt uns ja auch noch was ein für weitere gemeinsame Schandtaten jenseits dieser Podcast-Episode. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, Bye-bye.